Kapitel 1 – Wie ein Fisch. Das Meer war perfekt. Xosa glitt zwischen den Schwärmen der bunt schillernden Fische einher, die vor ihm wegstoben, und genoss das Gefühl der weichen Nässe, die über seine Haut strich. Je länger er unter Wasser verweilte, desto intensiver wurde das Gefühl, eins mit den Meeresbewohnern zu sein, desto mehr wurde er selbst zu einem Delfin. Die Natur hatte Xosa mit starken Lungen ausgestattet, so dass er sehr lange tauchen konnte. Irgendwann war es jedoch an der Zeit, wieder aufwärts zu schwimmen und Luft zu schöpfen. Sein Freund hatte ihn zwar einmal überredet, ein Sauerstoffgerät auszuprobieren. Aber der Neoprenanzug und die ganze Technik auf dem Buckel hatten ihm jedes Gespür für genau das genommen, was für Xosa den Reiz der Tiefe ausmachte. Nie wieder hatte er so eine Apparatur benutzt und wechselte stattdessen lieber regelmäßig zum Atemholen an die Oberfläche. Er durchstieß den Wasserspiegel und sah seinen Freund Lan, der ihm vom Ufer her zuwinkte. Xosa seufzte. Es waren ihre freien Tage, trotzdem sollte er schon so bald wieder an Land kommen.
»Wir sind seit Tagesanbruch am Strand«, bemerkte sein Freund lachend, während Xosa triefend über den warmen Sand lief und ein düsteres Gesicht machte.
»Die Zeit vergeht im Wasser schneller. Außerdem, es wird noch nicht mal dunkel, warum rufst du mich denn?« beschwerte sich Xosa.
»Nachricht von Mama!«
Lan hielt sein Kommarmband in die Höhe. »Besprechungsraum 4 in einer halben Stunde.«
»Aber wir haben doch frei, was soll das?«
Der kleingewachsene Vietnamese Lan hob die Schultern.
»Lehrer!«
»Ich habe mich gerade wie ein Delfin gefühlt«, murrte Xosa.
Lan musterte ihn von der Seite und grinste.
»Sind Delfine nicht silbern?«
Xosa schlug spielerisch mit der Hand nach ihm. Seine Mutter stammte vom Volk der Nuba ab. Er war langgliedrig, gärtenschlank und hatte eine sattbraune Haut. Das Meer schien ihn mit seinem Rauschen zum Bleiben überreden zu wollen.
»Ich bin hier. Ich warte auf dich. Komm zurück.«
Xosa seufzte, zog sich an und verließ mit Lan den Strand. »Dabei kann ich mich nicht beklagen«, dachte er. »Die wenigsten Raumfahrer haben ein Meer direkt vor der Kabinentür.« Allerdings arbeiteten die anderen nicht auf der Sol, dem mit Abstand größten und wundersamsten Raumschiff, über das die Menschheit verfügte. Denn das Meer, durch das Xosa geschwommen war, war in Wirklichkeit ein gewaltiger Tank. Erholungsbereich, Nahrungslieferant und Wasservorrat des Generationenraumschiffs. Durch Holoprojektoren war es optisch geschickt in Parzellen gestaltet worden, die den überzeugenden Eindruck von Weite vermittelten. Versorgungsrohre, Stützstreben, Energieleitungen wurden von einem blauen Südseehimmel und dem weiten Meereshorizont verdeckt. Die Sol verfügte über mehrere Biosphären, die jede ihren ganz eigenen Charakter hatten, aber Xosa hätte die Meersektion vollauf genügt. Sobald sie das Areal der Antigravsenke betreten hatten und emporgehoben wurden, änderte sich das Bild. Das Meer bot einen nach wie vor verheißenden Anblick, nun war aber deutlich zu erkennen, dass es sich nur um eine vergleichsweise kleine Wasserfläche handelte, solange man nicht daran denkt, dass sie inmitten eines Raumschiffs durchs All rast. Dafür ist sie riesig. Xosa ließ seine Sehnsucht nach dem Wasser auf dem Habitatdeck zurück und bereitete sich gedanklich auf die Besprechung vor. Der Kontrast würde kaum größer sein können. Miss Auberge, die Ausbilderin, warf ihnen einen missbilligenden Blick zu. Xosa und Lan setzten sich rasch auf ihre Plätze.
»Die Sol hat einen Zwischenstopp eingelegt, um im Nahbereich von Rho Geminorum A die Stützmassenvorräte unseres Hauptantriebs und die Speicher der Hyperenergiesilos wieder aufzufüllen«, begann Auberge ohne Umschweife. »Wie Sie wissen, können wir aber, während wir mit aktiven Prallfeldkollektoren die hierfür erforderliche interstellare Materie einsammeln, nicht auf den Schutz des Libra-Schirms zurückgreifen. Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren, ist daher, den Ortungsradius der Sol mit ihren Raumjägern zu vergrößern und nach fremden Schiffen Ausschau zu halten. Die kleinen Dragonflies sind schneller und wendiger als unsere größeren Beiboote, um ein dichtes, weitreichendes Ortungsnetz aufzuspannen und benötigen weniger Besatzung. Wegen der Störeinflüsse durch die Sonneneruption wurde zudem beschlossen, keine unbemannten Beobachtungssonden einzusetzen, sondern stattdessen sie, eben jeden, der unsere Raumjäger fliegen kann. Sie verhalten sich dabei so unauffällig wie nur möglich.